rein, gell? Der hält mir jetzt eine Predigt. Das ist genau so. Deswegen nehmt das Wort nicht als, jetzt kommt jemand und weiß es besser wie ihr, sondern da ist jemand wie ich, der ist auf dem Weg. Und wenn man mal auch singt, du bist gut, du bist gut. Und innerlich gibt es Zweifel, ist Gott wirklich gut? Das steht jetzt nicht auf dem Konzept, aber irgendwie war es mir auf dem Herzen auch zu beten, dass manchmal uns nicht zu singen zumute ist und dann ist gut, man kommt so nach morgens in den Gottesdienst und wird einfach irgendwie von der Atmosphäre mitgezogen und von dem Glauben mitgezogen. Deswegen ist er mir hier. Deswegen berichtet eine Sigrid über das, was sie mit Gott erlebt hat. Deswegen sind da manchmal Themen da, die uns dann ermutigen, hey, wir sind gemeinsam unterwegs. Und gemeinsam sind wir stark. Besonders dann, wenn wir daran zweifeln, ist Gott wirklich gut? Und ich danke dir, Vater, heute Morgen für einen tiefen Frieden, für dein Wort und dass du wirklich nur gut bist. Auch wenn in der Welt ein Teufel und Sünde und Rebellion gegen dich herrscht und wir das manchmal wie auf dich projizieren. Hilf uns zu trennen, Vater, von deinem Herzen, das wirklich gut ist. Und davon, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben und ich mich wundere, dass nicht schon lang du ein zweites Mal ein Ende gemacht hättest. Aber du hast versprochen bei Noah, dass nicht aufhören wird, bis du wiederkommst. Und ich danke dir heute Morgen für eine Gnadenzeit, unter der wir stehen und dass du uns als Gemeinde herausgerufen hast, als Ekklesia. Und wir mitten in der Welt sind und keine Parallelwelt leben, sondern wir ein Kontrastleben anbieten, das du gelebt hast, Jesus. Und so inspirier du uns auch jetzt durch alles, was schon war, aber auch durch dein Wort, das vor uns liegt. Und hilf mir, dass ich das verkündigen kann, was du auf dem Herzen hast. Und gib uns Ohren zu hören, was dein Geist uns sagt. Amen. Könnt man die Startfolie bringen? Genau. Willkommen auch an alle daheim. Es sind ein paar im Livestream dabei oder hören es hinterher. Schön, dass ihr zugeschaltet seid. Und mich hat vor zwei Wochen in der Predigt ein Thema bewegt, eine Frage bewegt. Da ging es um Fokussierung. Und es ist hochinteressant, wie 30% darüber schaut, wenn jemand Treppe runtergeht. Also das ist nicht bewertend, sondern unser Fokus ist so krass wichtig, worauf ich meine Augen lege. Und das war meine persönliche Frage an mich. Vor zwei Wochen habe ich da versucht, eine Antwort drauf zu geben. Wie fokussiert lebe ich denn mein persönliches Leben, ich als Peter? Wie fokussiert lebe ich, und zwar nicht irgendwie, dass es mir gut geht, sondern mit der Frage, dass Frucht entsteht, die Gott sich für mein Leben wünscht. Und ich könnte die Frage auch gern für euch nehmen, einfach als Reflexionsmöglichkeit. Und ich habe mich dann auch für mich gefragt, mit welchen Ablenkungen verschwende ich denn meine Zeit? Wo braucht der Peter immer wieder Ablenkung und verliert den Fokus? Ist er geschnarrt, bin ich auf der Balkon gesessen, es war warm bei euch auch, oder? Und dann ist mir nichts Besseres eingefallen, wie um 10:30 noch auf YouTube irgendeinen Clip angucken von Mac, das mit dem Hai, kennt ihr den Film? Ich bin da so ein bisschen ein Freak und dann war es 10:45 und ich denke, was machst du denn? Morgen predigst du über Fokus? Und es ist ja nichts Schlimmes, das zu tun. Die Frage ist nur, wozu mache ich es? Und ist es unbedingt gut, kurz vorm ins Bett gehe, auch wenn der Schauspieler gut aussieht, jetzt bin ich ein Mann, eine Frau ist ja da eher dann, wenn der Jason, wie heißt er, Statham, ne? Wenn der da so ein Hai erledigt, aber ich habe gedacht, nee, das ist nicht gut, vor mir ins Bett gehe, so einen Quatsch anzugucken. Das geht dann im Bett weiter, was du da gesehen hast. Ja, also ich bin mittendrin in meiner eigenen Predigt, in der eigenen Antwort und das eigene Denken zu verändern, sagt der Paulus, das ist Heiligung, ja, da lädt uns ein, ändert die Art eurer Denkweise. Und wenn ich denke, ich brauche jetzt eine kleine Ablenkung, dann mag das manchmal ganz gut sein, als kurze Auszeit, aber nicht immer. Und es ging darum, die Kraft eines fokussierten Lebens zu entdecken. Ja, da steckt eine Kraft dahinter. So diese Taschenlampe, die in die Breite strahlt und du 50 Zentimeter ran musst, um noch was zu sehen. Oder bin ich so ein Laserstrahl, der die Kraft hat, auch tatsächlich einen Stahl durchzuschweißen oder mit Kraft Dinge auch zu trennen. Und wir haben uns Hindernisse angeschaut, Ablenkungen, Entmutigung, Multitasking, was irgendwie doch nicht so wirklich funktioniert. Und es war eine Einladung, den eigenen Fokus zu schärfen. Und ich habe gedacht, die Frage würde ich gern auch uns als Gemeinde stellen. Und so ist heute der Predigttext oder das Predigtthema, wie fokussiert leben wir denn als Gemeinde? Damit wir die Frucht hervorbringen, die sich Gott vor die offene Tür vorgestellt hat. Wie fokussiert sind wir denn? Und gleichzeitig auch für uns die Gegenfrage, mit welchen Ablenkungen verschwenden wir unsere Zeit? Und verlieren immer wieder den Fokus, den Gott uns auch gegeben hat, oder müssen wir vielleicht auch entdecken? Und ich möchte diese Predigt als Einladung aussprechen, genau das vielleicht zu tun. Wir sind schon mittendrin. Also viele von euch wissen, dass unser Zellerstift angeboten wurde. Ob das zustande kommt, Verkauf oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir sind mittendrin in einem Prozess, auch zu fragen, okay, wozu gibt es uns denn als offene Tür? Wo ist denn unser Platz, unser Auftrag, unsere Bestimmung? Also der Prozess ums Gebäude, finde ich, löst gerade was viel Tiefergehendes aus in uns. Und deswegen fände ich ihn so fruchtbar und nicht furchtbar, mal egal, was gebäudemäßig dabei rauskommt. Ich steige nachher noch geschwind ein bisschen drauf ein. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen zur letzten Predigt und deshalb habe ich noch zwei kurze Rückblickgedanken. Ihr Technik, ich glaube, ich brauche irgendwann tatsächlich einen Bildschirm. Ich weiß, wir haben schon oft diskutiert. Ich muss immer zurückgucken, was ist schon gerade vorne, was kommt als nächstes. Nur so ein kleines Fenster auf, Fenster zu, Bedürfnis eines Predigers. Zwei Gedanken rückblickend. Der erste, nicht alle Persönlichkeiten sind gleich. Und manchen fällt es leichter, mehrere komplexe Aufgaben und Themen parallel zu bewegen, ohne dass sie gleich den Fokus verlieren. Ja, also es gibt Leute, Projekte oder irgendwie drum und dran, die jonglieren 4, 5 Themen und sind trotzdem fokussiert. Also ich wollte letztes Mal niemand über den Kamm scheren, sondern einladen, dass jeder innerhalb seiner Persönlichkeit seine persönlichen Ablenkungen und Defokussierungen vielleicht identifiziert und die angeht. Aber war nochmal wichtig, also wir haben unterschiedliche Kapazitäten da drin und das darf auch sein. Und der zweite Gedanke, eine bewusste Auszeit ist keine Fokusablenkung, keine Hindernis, sondern eine bewusste Auszeit kann sogar helfen, den Fokus neu zu setzen. Und da dürft ihr selber für euch unterscheiden, wo brauche ich schon eine Auszeit? Vielleicht sage ich, hey, ich sortiere mich gerade, gebt mir einen Tag Zeit für meine Rückantwort oder irgendwas, ich muss den Fokus finden und das ist dann keine Ablenkung. Wenn ihr in der Auszeit bloß Filme anguckt, dann ist Ablenkung. Und da zu differenzieren, das war mir nochmal wichtig, das nochmal auch in Bezug auf Gemeinde jetzt, wenn wir das angehen, nochmal anzugucken. Genau. Aber zurück zur Frage, wie fokussiert leben wir denn als Gemeinde? Damit Gott die Frucht hervorbringt. Wir sprechen immer gern von vorbereiteten Werken, sagt Paulus, in denen wir wandeln sollen. Also da ist ein Weg vorbereitet und es geht jetzt darum zu wandeln. Ist ein Unterschied, ob ich auf den Gletscher hoch muss und mache eine Skitour, wie der Bernd ab und zu, und es gibt noch keine Spur und ich muss da spuren. Oder gibt es da einen vorbereiteten Weg, ein vorbereitetes Werk, das strengt dann trotzdem noch an. Aber ich spüre, das ist von Gott vorbereitet. Und um das geht es ja letztendlich. Und ich habe mich dann gefragt, was ist denn überhaupt unser Fokus? Wenn uns jemand fragen würde, also alle, die jetzt nicht zur offenen Tür kehren oder neu dazu sind, ist so ein bisschen heute Gemeinde-Message, Predigt, trotzdem für jeden was dabei, auch für dich persönlich. Aber wenn du jetzt, ich würde eine Umfrage machen, wofür stehen wir denn als Gemeinde? Was ist uns denn wichtig? Worauf hat denn Gott den Fokus mit uns als Gemeinde? Ihr kennt mich in der Zwischenzeit. Hat jemand eine Idee? Wenn jetzt kommt jemand von außer, der Karl-Eugen Gustav von Hildritzhauser ist zum ersten Mal hier und er fragt, Mensch, welchen Fokus hatten denn die offene Tür?
Jetzt ist Streberantwort, Gott gemeinsam widerspiegeln.
Er nimmt einen Teil meiner Predigt voraus hier. Streberantwort, mal keine Streberantwort, sondern so ganz spontan. Wer hat eine Idee? Und Gott euch fragt, wozu gibt es denn euch als offene Tür? Naja, dass wir ab und zu einen Gottesdienst haben mit gutem Kaffee.
Gott ehren, Gott Einheit. Ehren. Mhm.
Also gibt es keine falsche Antwort. Ich finde es nur gut, wenn...
Ermutigung, gegenseitige Ermutigung, auch offen und intim sein miteinander, im Geist.
Danke. Hermann, ich mache mal schon den Moderator hier.
Nicht belehren, aber vorleben. Mhm. Also selbst authentisch sein. Okay. Dem, was man tut, auch im Glauben.
Dankeschön. Ich meine, dahinter durch. Ist noch jemand da? Ganz spontan. Ah, die Anja.
Persönlichkeiten entdecken, weiterentwickeln, vielleicht sich durch gegenseitige Reibung und Feedback spiegeln lassen und gemeinsam wachsen. Mhm.
Dann noch, gerne.
Licht kommt so in meinen Sinn, wir sollen Licht sein und ja, wir sind Gottes Familie auch, sollen einfach für uns und für vielleicht auch für die Welt das Bild der Familie, wer Gott ist, und Gott ist ja nicht allein unterwegs.
Die Wahrheit und das Evangelium verkünden.
Ja, das war jetzt Antwort, die ich von Bernd auch erwartet hätte, so gut wie ich ihn kenne. Ohne Licht kein Fokus, ja. Genau. Ja, und das sind, ich will gar nicht richtig falsch, wir denken immer richtig falsch, gell. Das sind alles Antworten eures Herzens und die finden sich alle in der Bibel wieder und ich habe gedacht, ja, es ist gut, das mal heute biblisch miteinander anzugucken. Und ja, mit dem, was alles möglich ist, wo wir den Fokus drauf legen konnten, ich habe eine Folie dabei vom Mittwoch am Donnerstag, wo wir so ein bisschen, ja, was habt ihr denn für Idee, wenn wir im Zellerstift wären? Also da kam unendlich viel, ganz viel mit Jugend, Jugendtreff, Jugendkaffee, Jugendgottesdienste, Teenieabende, Jungscha war sogar dabei, Ferienprogramm, Sonntags- oder Marktkaffee, also am Donnerstag müsst ihr noch Eis essen gegangen und dann war da noch in dem Barbershop irgendeine Open Air, Liveband, ja, dann haben wir noch ein Bier dazwischen miteinander, haben gedacht, okay, es fühlt sich gut an, Teestube, Kaffee, eine Lebensschule, Gemeindemitglieder ihre Lebensberufserfahrung weitergeben, so Projekte mit Schulklassen, alles drum und dran, man spürt, die offene Tür sprudelt über von Ideen. Und ich habe mich gefragt, ja, was machen wir und wer macht's und wie machen wir's und überhaupt. Aber zu spüren ist, hey, da ist so viel Herzschlag da, das fand ich super, super wertvoll. Und das ist gut, deswegen, wir haben die Umfrage jetzt nicht gemacht, um irgendwie technologisch wie bei ihrer Wahl, sondern die Möglichkeit zu geben, was schlägt in meinem Herzen, wofür brennt mein Herz? Ja. Und weil es so viele Möglichkeiten gibt und ich sage mal, völlig unabhängig vom Zellerstift oder von hier. Die Umfrage war für mich viel mehr, wie zu sagen, wenn wir da unten sind, dann ist es uns möglich. Ich muss dann fragen, vieles von dem wäre auch hier oben möglich. Warum tun wir es denn nicht schon? Muss ein Gebäude unser Herz verändern? Oder ist ein Herz da, das jetzt vielleicht mal praktisch werden kann, unabhängig, ob wir direkt in der Stadt sind oder nicht? Und das möchte ich uns als Gemeinde schon auch nochmal mitgeben. Wenn für viele Dinge, manche sind tatsächlich in der Stadt einfacher, aber manches kostet halt ein bisschen Aufwand und dann kann man es trotzdem realisieren. Und das hat mich schon beschäftigt ein Stück weit. Und ich habe ein paar Gedanken noch mit dabei. Das sind vom Studienbibelkolleg in der Ostfildern. Da gab es einen guten Vortrag, den kann ich auch gerne rumschicken, wenn es interessiert. Da war genau das die Frage, die Gemeindetriage. So aus dem Medizinischen raus ein furchtbarer Begriff. Ihr könnt es alle noch von verschiedenen Zeiten in der letzten Zeit hin, aber so zu fragen, okay, wenn so vieles möglich ist, was ist denn unser vorbereitetes Werk? Und da ein paar Gedanken dabei gehabt, die fand ich ganz wertvoll. Als Gemeinde zu lernen, habe ich es überschrieben. Ich glaube, es ist wichtig, in einer Zeit mit so vielen Möglichkeiten, die wir hier oben schon haben oder in der Stadt, dass wir lernen, begrenzte Ressourcen wahrzunehmen. Ich muss mich der Realität als Gemeinde Leitungsmitglied stellen. Es gibt begrenzte Ressourcen und das sind die jetzigen Mitglieder, ihr, die ihr da seid, immer wieder mithelft und jeder ist in zwei oder drei Dienste drin, zu sagen, es gibt begrenzte Ressourcen, ob Gott die erweitern will, wie auch immer, aber mal das anzugucken. Und es gibt viel, unendlich viel Gutes und es gibt aber auch begrenzte Kräfte, besonders bei neuen Ideen. Ja? Und je nach Persönlichkeitstyp schwankt man dann her damit oder, oh, lass mich doch in Ruhe. Ja. Zweiter Punkt, als Gemeinde zu lernen, wenn alles gleich wichtig ist, dann ist nichts wichtig. Ja, und das ist so ein bisschen ein Thema, auch daheim, das ist wichtig. Ja, wenn wir zu viel auf einmal machen, auch ihr als Familien, ja, was können wir denn alles tun? Wenn alles gleich wichtig ist, zu viel auf einmal, dann machen wir davon vielleicht nichts richtig. Und man hat so hinterher ein ganz unzufriedenes Gefühl. Ja. Weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das ab und zu von mir. Der dritte Punkt, als Gemeinde zu lernen, das Dringende und vielleicht Nützliche vom Wichtigen Ja, und wenn man es von wichtig redet, von dem, was Gott auf dem Herzen trägt, da zu unterscheiden. Ja. Als Gemeinde zu lernen, dass zu viel Organisation einen lebendigen Organismus lähmen kann. Das ist auch Fakt. Ja, und da müssen wir ganz arg drauf achten. Und der fünfte Gedanke, als Gemeinde zu lernen, dass wir auch in der Gefahr stehen, uns mit uns selbst zu beschäftigen und den eigentlichen Auftrag in seiner, ich sage jetzt mal, Vielfalt aus den Augen zu verlieren. Also beim Daimler, wo ich da noch geschafft habe, habe ich immer gesagt, irgendwann ist das System, eine Firma groß genug, damit es in der Lage ist, sich mit sich selber zu beschäftigen. Das ist so. Also ich will jetzt unsere Beamtentum nicht angreifen, habe ich jetzt gerade schon gemacht, aber auch ein Staat, jede Organisation, wenn sie mal gewisse Größe hat, dann sind sie mit internen Abläufen so beschäftigt, dass sie gar nicht mehr verstehen, warum tun wir das eigentlich, wozu gibt es uns eigentlich? Und als Gemeinde stehen wir genauso in der Gefahr und das müssen wir immer wieder prüfen. Und für mich waren das so fünf Punkte, wo ich gesagt habe, ja, diese fünf Themen müssen wir wahrnehmen. Besonders wenn es darum geht, was ist unser Auftrag, mal unabhängig, wo er stattfindet. Und ich gehe mit uns in drei Themen kurz rein, die mir vom Herzen liegen. Das eine ist, von der Bibel her habe ich drei Bibelstellen, die den Auftrag auf eine gute Breite uns widerspiegeln. Also ich kriege gleich drei Bibelstellen. Ich werde gar nicht so viel dazu sagen, um da rauszuspüren, von der Bibel her, was ist Auftrag an die Gemeinde, an uns, egal welche Kirche das ist. Dann gucken wir kurz an, unseren Dreiklang, Gott gemeinsam widerspiegeln. Passt es denn zusammen, auf Schwäbisch gesagt? Oder sind da Widersprüchlichkeit, ist ja ganz wichtig. Und dann so ein Vorschlag für ein fokussiertes Vorgehen, das sind so vier Schritte. Also das bekommt ihr jetzt in den nächsten 20 Minuten. Und wir starten mit dem biblischen Auftrag. Und auch hier habt ihr ein paar Dinge schon genannt. Was von der Bibel her schreibt der Paulus oder sagt vielleicht Jesus oder in der Apostelgeschichte sehen wir denn, wo ganz klar drinsteht, das ist mein Auftrag an euch als Gemeinde. Das ist euer Wozu von der Bibel her, von Gott selber her. Und vielleicht können wir immer wieder so reflektieren, wenn ich es vorlese, findet es denn bei uns statt? Welche Möglichkeiten gäbe es denn? Ich glaube, Klimaanlage brauchen wir auch noch eine. Nächsten Sonntag gibt es 40 Grad. Nasser Lappe ums Hälsli rum, genau. Da vorne ist nur das Licht, deswegen ist es bei mir doppelt so warm. Genau. Also mir hat es neu herausgefordert, innerlich so eine Abwägung zu machen. Okay, das sagt die Bibel. Wie geht es mir damit? Wie sehen wir das? Und wie leben wir es denn? Wir steigen ein in einen Vers, der uns alle wohl bekannt ist. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Der darf natürlich nicht fehlen. Das ist die Aussendung von Jesus mit seinen Jüngern. Gehen, Jünger machen, taufen und lehren. Er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das war der Auftrag Jesu und seine Apostel und seine Jünger. Und er hat ihn nie zurückgezogen. Und das heißt vielleicht so, geht in alle Welt, auf unseren Kontext übertragen. Gehen wir zu deinem Nachbar, trinke alkoholfreies Bier mit ihm und red mal, wie es ihm geht. Und vielleicht kommst du dann ins Gespräch über deinen Glauben. Geht in alle Welt, gestern Morgen schön einkaufen müssen, der Martina war so ein bisschen schwindelig, dann habe ich den Einkauf in der Stadt übernommen und ich habe unsere blaue T-Shirts, Team Jesus entdeckt, Siegfried mit seinen Schatzsucher. In alle Welt zu gehen, heißt vielleicht haben wir einfach in die Stadt zu gehen, ja? Über den Markt zu schlendern und zu gucken, wen sehe ich denn, wen treffe ich denn, ins Gespräch zu kommen mit den Menschen. Also man sieht ja dann, so, geht in alle Welt, je nach selektiver Wahrnehmung legt man das aus, ich bin jetzt aber nicht nach Südafrika berufen. Alle Welt heißt direkt vor mir in meiner Nachbarschaft, in meiner Gesellschaft, mein Arbeitskollege. Und dann habe ich mich gefragt, was heißt denn das Wort Jünger? Steht da so, Jünger? Puh, ist heute kein Begriff mehr, oder? Heute bist du Azubi, oder Praktikant oder älter bist, genau, Staatsjünger, Marius, danke. Also ein Jünger im biblischen Kontext ist weit mehr als nur ein Zuhörer. Ein Jünger ist auch weit mehr als ein Anhänger. Ah, welche Band hängst du an? Ja, ich bin ein Fan von. Jünger geht weiter über, ich bin Fan von, hinaus. Ein Jünger ist jemand, der sich entschieden hat, sich einen Lehrer ganz bewusst zu binden. Das findet er eben in der Esoterik überall wieder. Buddha, das ist ich bin nur Jünger von dem, das ist mein Lehrer und das war der biblische Kontext. Also jemand, der sich Jünger nennt, hat immer einen Lehrer, an den er sich ganz bewusst bindet. Und vielleicht hier nochmal so ganz persönlich das Fenster aufzumachen, wie bewusst habe ich mich wirklich an Jesus gebunden? Ist Jesus so eine Option in meinem Leben? Ja, ich bin Fan von Jesus, ich finde ihn auch toll. Und habe ich so in meinem tiefen Herzen den Entschluss gefasst, nee, ich bin mehr. Ich bin wirklich ein Jünger von Jesus, weil ich habe ihm mein Leben verschrieben. Aber wenn du da innerlich gar nicht spürst, wo du gerade stehst, dann mache ich dir Mut, es einfach für dich mal zu bewegen. Bin ich, ja, Jesus gibt's und ich finde es auch gut, was er sagt. Das waren viele in der Bibel, aber das waren keine Jünger. Seine Jünger haben eine tiefe Lebensentscheidung getroffen, das ist mein Lehrer. Und das ist alles, was in meinem Leben zählt. Und ich bin immer wieder persönlich herausgefordert, das zu erneuern in meinem Herzen und es wirklich zu bejahen, ja, Jesus, du bist mein Lehrer. Und ich bin dein Schüler, ich bin dein Lehrling, ich bin dein Jünger und wir sind gemeinsam auf dem Weg. Okay, das war so die erste Bibelstelle für uns als Gemeinde, aber auch für dich nochmal persönlich zu überlegen, wo stehst du in deinem Herzen Jesus gegenüber? Und vielleicht auch nochmal eine Entscheidung zu treffen heute, ganz bewusst für diesen Jesus. Genau, kurz danach tauchen wir ein in die Apostelgeschichte und für den einen oder anderen auch ein nicht ganz unbekannter Vers in der Apostelgeschichte 2. Da sehen wir die Worte Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet und ich habe das Wort Wunder noch ergänzt, weil das wird bei den meisten weglassen, wenn sie den 42 Vers erwähnen. Ich habe der 43er noch dazu genommen, weil ich den wichtig fand. Da steht unten ein bisschen klein geschrieben, sorry, was das Leben der Christen prägte. Der Nachfolger Jesus waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und da spüre ich bei uns ein ganz starkes Mandat, was man gar nicht sieht sonntags im Gottesdienst. Das ist ja bloß, okay, wer ist da, man redet hinterher. Aber ein Zusammenhalt, wenn jemand in Not ist, das merkst dann, wenn wirklich jemand Hilfe braucht. Und das waren Kennzeichen damals von den Christen. Das Mahl des Herrn, ihr Abendmahl, das sie gefeiert haben. Und das Gebet. Jetzt haben wir die Woche 4 Gebetsabende gehabt. Ich war auch nicht an jedem Abend da. Ich habe gesagt, Bernd, willst du echt 4 machen? Ja, er ist schon 4 Abende da. Die Einladung, an einem Abend zu kommen, wenigstens so. Wo findet Gebet in der offenen Tür statt? Ist das unser Herzschlag? Neben der Lehre? Jetzt haben wir gerade tolle Kleingruppe. So, ich meine, Jüngerschaftskleingruppe, der Martin von der Bibel her. Da haben wir gespürt, das ist wichtig. Und dann dieser nächste Vers. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel, und ich sage jetzt mal, wir leben alle unter einem apostolischen Mandat, jeder von uns, geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Dafür waren die Christen damals bekannt. Und ich glaube, das ist auch heute unser Auftrag als Gemeinde. Lehre, Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt, das Abendmahl, bewusst zu sagen, Jesus, dein Blut, der neue Bund, wir feiern das miteinander. Das ist unser Glaubensfundament. Wir beten miteinander. Und ja, in Nagold kennt, glaube ich, schon der eine oder andere unser Schatzsucher. Vielleicht nimm das zu, wenn es nicht nur auf Samstag Schatzsuche begrenzt ist, sondern du mitnimmst, ich lebe vollmächtig, bin von ihm eingesetzt. Und genau das gibt er uns als offene Tür weiter. Also ich finde es grandios, die Bibelstelle. Weil wir gehen nochmal eine zurück, die ist ja ganz wichtig. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Vers davor fehlt tatsächlich. Den müsst ihr daheim nachlesen. Also bevor Jesus seinen Jünger aussendet, sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Also die Grundlage für unser Gehen, die Grundlage für unser Weiterleben ist, seine Vollmacht ist ihm gegeben, im Himmel und auf Erden, egal was hier gerade passiert. Und das ist unsere Autorität, wenn wir das als Gemeinde annehmen. Sorry, ist mir noch ganz wichtig, dass man das nicht außer vor lasst. Ja. Also 2 Bibelstelle. Der große Missionsbefehl mit der Vollmacht von Jesus, Apostelgeschichte 2, so ein ganz bekannter Vers, 42, 43. Und dann nehmen wir noch aus den Briefen von Paulus einen Vers raus. Und im Epheser 4, also Epheser lohnt sich immer zu lesen, gute Übersetzung, dann sagt er einem ganz viel. Und im Kapitel 4, habe nur ein paar Verse raus, steht auch ganz viel drin, was uns als Gemeinde, als Auftrag der Paulus für uns mitgegeben hat. Ja, und dort lesen wir 4 Begriffe, Zurüstung, Reife, Auferbauung und Einheit. Jesus ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. So ist das fünffältige Charisma, kennt ihr vielleicht. Sie haben die Aufgabe, und jetzt kommt's, was ist die Aufgabe denn? Diejenigen zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Ja? Also so Kind heranwächst, da wird der Leib aufgebaut, er ist stark, ein gutes Immunsystem, das verstehen wir so unter einem starken Leib, von auferbaut wird. Und wozu diese Auferbauung? Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Hey, das ist, Paulus wünscht uns, dass wir in der Zurüstung und in der Erkenntnis von Jesus Christus, wir alle zur vollen Einheit kommen. In der Erkenntnis, wer ist Jesus, wer ist Gott? Und darin zur Einheit kommen, das sagt Paulus, zur vollen Einheit. Und jetzt pass auf, da legt noch eine Schippe oben drauf. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Und da sage ich, wie bei ganz vielen Bibelstellen, ich, Peter, kapituliere. Ich soll zu einer Reife kommen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Ich kommentiere die Verse nicht. Aber es ist der Auftrag für uns als Gemeinde, dahin zu kommen. Und Anja hat es vorher so schön gesagt, zwischendrin, reiben, reflektieren, auseinandersetzen. Vielleicht ist schön was, widersprechen miteinander. Reife heißt auch, tiefe Prozesse miteinander zu gehen. Und die fühlt sich manchmal blöd an. Ich gehe sonntags noch im Kaffee lieber heim, weil dann treffe ich den nicht. Weil mit dem habe ich sowieso gerade ein Problem und gehe aus dem Weg. ACI-Seminare hin und her, am Ende ist dann mein Lebensstil, wenn der Peter überwältigt wird, zieht er sich zurück. Dann kann ihm keiner mehr irgendetwas anhören. Passiert mir halt immer noch ab und zu wieder. Ich bin noch nicht in der vollen Reife Christi, in seinem vollen Maß. Aber wie sagt Joyce Meyer, ich bin auf dem Weg. Ja? Ich bin heute weiter, wie ich vor einem Jahr noch war. Und das möchte ich euch zusprechen. Hey, wir sind alle weiter, wie wir vor einem Jahr noch waren, oder? Und wir sitzen alle noch hier und trinken noch einen Kaffee miteinander. Das ist doch ein gutes Zeugnis, oder? Genau. Also, sollen wir diese drei Bibelstellen, Epheser ganz stark nach innen gerichtet, miteinander, Reife, auch die Apostelgeschichte und Jesus ganz stark nach außen gerichtet. Ja? Und jetzt können wir mal selber gucken, von den Zielrichtungen, wo haben wir eine Stärke und wo haben wir ein bisschen ein Defizit oder Wachstumschancen. Und wenn ihr zum ersten Mal hier seid, noch keinen Wegweiser gemacht habt, die offene Tür noch gar nicht kennt, wir haben ein Wozu, und das hat der Marius vorher schon gesagt, und ich finde, es geht mit dem Auftrag Hand in Hand. Noch eine Abschlussfolie, wo das beides integriert ist. Und unser Dreiklang, so nenne ich den, heißt Gott, gemeinsam widerspiegeln. Gotteskomponente, Gemeinschaftskomponente und widerspiegeln nach außen gehen. Und das Widerspiegeln haben wir Mittwoch gesungen, am Donnerstag im Zellerstift. Dich widerspiegelnd erzählt unser Leben. Sei mein Licht, sei mein Licht. Also ich muss schmunzeln, wo wir das gesungen haben. Schon ein bisschen ein schwieriger deutscher Text. Dich widerspiegelnd erzähl unser Leben. Also soll unser Leben erzählen. Aber da ist es mit drin und ich fand es stark. Egal ob auf dem Berg. Habe ich es ausgeschaltet? Oh ja. Ja, das passiert auch. Daheim piepst der Herd bei euch ab und so. Wenn er so das erste auf die Herdplatte legt und dann piep, piep, piep. Also bei mir passiert das immer wieder. Okay. Ihr seid noch bei mir? Gut. Gut, ihr lacht noch. Nee, aber ihr seid wieder da. Gut. Und ich habe mich gefragt, okay, also bezogen auf diesen Auftrag. Ich hatte letzten Sonntag hier über Vorstellungskraft in der Kleingruppe. Baut jetzt bitte weiter nicht aus. Wie sieht denn das bei uns aus, wenn Gott im Fokus ist? Verkündigung, Lehre, Gemeinschaft, Anbetung. Wie sieht es aus, wenn Gott im Fokus ist? Wie sieht es aus, wenn dieses Gemeinsam im Fokus ist? Was gehört denn da alles dazu? Wie haben wir das? Und wie haben wir es denn? Und wie leben wir es denn, dieses Gemeinsam? Ja? Und dann dieses Widerspiegeln. Wie sieht es aus, wenn wir Botschafter sind an Christi Stadt? Und wir machen ganz alle unterschiedlich viel. Und mir geht es nicht darum zu sagen, wir machen da nichts. Mir geht es eher darum zu ermutigen. Wir haben, ich finde, einen super Dreiklang, der das irgendwie integriert und wo das alles möglich ist, wo das vorkommt, wo die drei Bibelstelle von Grad richtig gut reinpasst. Was ich mich gefragt habe, ist, was wir aus dem Wozu konkret tun und wie wir es dann tun, das ist unsere Gestaltungsfreiheit. Und darin brauchen wir irgendwann einen Konsens, einen Fokus und vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung, da komme ich gleich drauf. Aber das Wozu gibt es uns als Gemeinde. Ich finde, die drei Bibelstellen haben eine gute Breite. Ja, vielleicht gibt es noch eine vierte, eine fünfte, aber ich glaube, viel mehr gäbe es dann nämlich so zu ergänzen. Wozu uns Gott und jetzt auch dich als Christ berufen und ausgesandt hat, das ist dieses Wozu. Aber was machen wir jetzt konkret? Was heißt denn das jetzt ganz konkret? So, was wäre so die Mission daraus, aus diesem Wozu? Was heißt das? Macht zu Jüngern, geht in alle Welt, geht nach Nago zu deinen Nachbarn. Was machen wir denn als Gemeinde? Also Christusgemeinde feiert gerade ihr Sommerfest, mittel in der Nachbarschaft, laden dazu ein, vielleicht mal das Sommerfest was, mit der Burg sind wir am Diskutieren, das Gemeindefest ist ein externes. Also was ist der Herzschlag dahinter? Das Wozu machen wir das Ding? Und dann ist die Frage, was machen wir und wie machen wir es? Ja? Also von der Kultur her, von der Art her. Und ich finde, da sind wir gerade auf so einem guten Prozess. Ja? Mal gebäudeunabhängig. Methoden wechseln, der Auftrag bleibt. Das sehen wir durch die ganze Kirchengeschichte durch. Ja? Methoden wechseln, wie wir Dinge tun. Firmen müssen ihre Methode immer wieder anpassen. Werbung von vor 10 Jahren funktioniert heute nicht mehr, oder? Priel, kennt ihr den noch? Sie baut gerade ihre Hände darin. Und dann kommt irgendeine Musik im Hintergrund, wo du denkst, welche Werbe... Palmolive, siehst du, der Marek stammt noch aus der Zeit. Priel macht mehr als sauber, oder? Den Priel, nimm den Schnutz, bewahr den Glanz. Das ist auch was anderes, gell? Okay, ich bringe mal wieder alles durcheinander, aber das ist da drin eingeprägt. Aber Werbung vor 20 Jahren funktioniert heute nicht mehr. Wer von euch kommt aus der Werbung? Hat jemand so ein bisschen, da haben wir ein paar Vertriebler. Funktioniert heute nämlich vor 20 Jahren, oder? Flyer im Briefkasten werfen, neue A-Klasse, total cool. Da kriegst du keinen Mensch mehr aus der Generation. Jetzt haben wir keine A-Klasse mehr, ich finde es tragisch. Kommt wieder, ja, ich leide immer noch mit, weißt du, mit meinem früheren Unternehmen. Okay, aber das ist ganz wichtig. Heute nochmal, was ist der Auftrag Gottes? Die drei Bibelstellen. Und was daraus tun wir jetzt, ohne uns zu überfordern? Und wie machen wir es denn? Wie gestalten wir das? Und ich wünsche uns, dass wir in dem Prozess miteinander bleiben. Ich habe noch 2 Folien, eine mit 4 Vorschlägen, die darin wichtig sein könnte, bei dieser Fokussierung. Das eine ist, die Gemeindearbeit mal geistlich zu prüfen. Ich sage, okay, lass uns mal alle heiligen Kühe schlachten, die wir da haben. Gottesdienst, ich fand, da haben wir jetzt einen richtig guten Prozess hinter uns. Ich feiere das auch, wenn der Boas die Ankündigung macht, oder? Ich empfinde auch, die ersten beiden Lobpreislieder sind ein wirklicher Lobpreis. Also vielen Dank für alles Mittragen. Unsere Kleingruppen haben wir immer wieder überfragt. Also mal alles so unter dem Auftrag gesehen, mal überprüfen und sage, lass es uns mal prüfen. An unsere Leitungstreffs, die nächsten halbe, dreiviertel Jahr mal, lass uns da weitergehen. Ja? Und dann mal biblisch Prioritäten setzen. Was ist wirklich wichtig? Vielleicht haben wir einen neuen Fokus bekommen. Und dann auch zu priorisieren. Ich habe es am Ende noch, mutig fördern oder mutig verzichten. Wenn alles wichtig ist, dann ist nichts wichtig. Und dann sind wir Taschenlampe, die ganz breit fokussiert, aber kein Laser. Deswegen gefällt mir das Bild so. Ja. Und dann Entscheidungen gemeinsam treffen. Oh, das ist wirklich spannend. Ja, auch bei allen Themen, aber bei so einem großen Thema wie Zellerstift noch spannender. Wo höre ich meine innere Präferenz raus und gebe die weiter? Wo habe ich Ängste und projiziere die rein? Wo habe ich Vision und will, dass sie auch alle haben? Und wie finden wir in dem ganzen Konglomerat eine gemeinsame Entscheidung, wo wir spüren, das ist Gottes vorbereitetes Werk? Wisst ihr, was ich da wieder sage? Ein ganz einfaches Gebet. Herr, hilf! Herr, hilf uns! Tue für bitte! Herr, hilf uns, dass man deine Stimme hört, dass man dich wahrnimmt. Und irgendwelche komische Geschichte aufhört. Und das ist ich selber ja auch. Ich trage auch meine Präferenz mit rein. Und das ist das jetzt Gottes Präferenz in mir? Ich finde es so hochspannend, wie wir einmütig zu einer Entscheidung kommen. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, das zu spüren. Ja. Und dann, aber dürft jetzt nicht, es geht nicht um den Zellerstift, wirklich nicht. Ja. Gar nicht. Aber es ist gerade so akut. Und dann viertens, mutig fördern oder mutig verzichten. Also ich habe es im Geschäft noch als Projektleiter immer mitgekriegt, die Mittel sind immer weiter runtergestrichen worden und du musst irgendwann entscheiden, für was setze ich das Geld ein, das mir mein Chef gibt. Und da muss manche sagen, machen wir nicht mehr, ist zwar nice to have, aber setze ich ab. Kann ich als Projektleiter nicht mehr verantworten. Ist nicht zielführend. Und wir müssen vielleicht manchmal mutig verzichten, wenn wir die Ressourcen einfach nicht haben. Und da ist wichtig, ohne das abzuwerten. Wisst ihr, mancher trägt vielleicht auf dem Herzen jeden Sonntag eine frisch gebackene, also wir verzichten nie auf Lachswickel. Das sage ich jetzt mal einfach. Karin, gell? Die sind immer drin, oder? Aber selbst die, wisst ihr, beim Alpha-Kurs, wo wir den noch hier gemacht haben, ich habe irgendwann gesagt, Paula, irgendwann habe ich gesagt, Kate, wir kochen hier immer ein riesen Essen für die Teilnehmer, lass uns doch beim nächsten Mal Pizza bestellen. Die sind mit dem Messer auf mich losgegangen. Niemals bestellen wir was. Aber wenn wir spüren, das überfordert uns etwas und beim nächsten Gemeindefest, dann lassen wir eben das Essen kommen, wenn es wichtig ist, damit unsere Ressourcen nicht überfordert sind. Also wisst ihr, mutig was fördern, wo wir spüren, wenn dahinter 5-mal Jugend auftaucht bei der Vision von Zellerstift, wenn das in alle von uns brennt, mal unabhängig vom Gebäude, dann müssen wir überlegen, was wir mit der Jugend machen, die heute nicht da ist. Oder mit der Jugend von morgen, die heute im Kinderdienst ist. Wenn das im Fokus Gottes ist, dann müssen wir Entscheidungen treffen. Und zwar miteinander. Und ich empfinde mit unserem Leitungstreff einmal im Monat, wo wir die drei Tische haben, wo gabenorientiert sich jeder reinbringen kann, wo wir miteinander Entscheidungen suchen, haben wir eine mega Voraussetzung geschaffen. Damit jeder von euch mit seiner Stimme vorkommt. Und dass wir dann gemeinsam entscheiden, das lassen wir weg künftig. Das kostet zu viel Ressourcen. Und uns ist bewusst, dass der Gottesdienst die meisten Ressourcen bindet. Deswegen hoffe ich und wünsche mir auch, dass es genau das Element ist, wo viele Menschen auch Zugang bekommen von außen, neben den Kleingruppen. Meine Einladung mit all dem, ich habe es beschrieben mit 3 Gs. Gemeinde, gemeinsam gestalten. Wäre für mich fast schon... Oh, ich sitze schon wieder drauf. Ja, ich weiß. Ich habe so schwere Füße, weiß, ja. Es geht hin. Danke. Auf diesen Auftrag bezogen, wo jeder von euch reinspüren kann, was wichtig ist, gemeinsam Gemeinde zu gestalten. Ja, wir könnt ihr auch ein PDF draus machen, können wir es hochladen. Ist beim Umwandeln nicht ganz so scharf. Aber zu sagen, wenn Gott im Fokus ist, wie leben wir aus seiner Gegenwart und Ausrichtung? Das Wort Gottes, Verkündigung, Gebet, Heiliger Geist, wo ist Gott in diesem Fokus drin? Auch anhand von den 3 Bibelstellen. Gemeinsam im Fokus, was bedeutet es zu wachsen in Liebe, Zurüstung, Reife, Auferbauung? Wie findet es statt und wie ist der Fokus da vielleicht künftig drauf? Und wo ich empfinde, ich habe das jetzt nicht rot gemacht, das hat ChatGPT so generalisiert, aber ich finde das rot ist ganz gut, weil die ersten beiden haben, finde ich, starkes Fundament. Immer noch ausbaufähig, aber im Widerspiegel, wie machen wir Jesus sichtbar? Du in deiner Nachbarschaft, morgen am Arbeitsplatz, erzähle ich dann, du musst Jesus die Steuer deines Lebens übergeben und er denkt, bist jetzt völlig durchgeknallt? Oder wie kann ich mit jemandem über den Glauben reden in der heutigen Sprache? Wie mache ich Jesus sichtbar? Vielleicht ist es ein Gebet, wo du die Hose machst, weil du nicht weißt, ob es gut geht oder nicht, aber jemand spürt, da betet jemand für mich. Mittler im Supermarkt, weil da jemand vor mir ist. Und dann können wir im Siegfried mal einfach als Besucher, ich nenne es mal so, als Besucher mit der Schatzsuche mitgehe, braucht auch kein T-Shirt tragen am Anfang, sondern seid mal dabei und erlebt es, wie Menschen auf der Straße reagieren, wenn sie von Christen angesprochen werden. Und ich spüre schon bei diesem Widerspiegeln, also ich bin da zumindest gerade am meisten herausgefordert. Ja. Und es ist auch zum Themenspeicher, das Thema Evangelisation ist auch ganz oben drauf gerade. Deswegen spüre ich, es ist auch ein Thema von der Gemeinde selber. Ja, das war so mein Impuls heute und du darfst gerne nach vorne kommen, Rebecca. Wir machen jetzt gleich mit der Lobpreiszeit weiter.